In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Und noch einmal herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Diesmal wieder die Tutorial-Folge und in der soll es heute um das Thema Bankauskünfte gehen. Wir haben es in der Gesprächsfolge gerade angesprochen. Follow the Money ist einer der wesentlichen Ermittlungsansätze, nicht nur in Wirtschaftsstrafsachen, sondern auch im Bereich von Cybercrime. Also schauen wir uns heute mal an, was es mit dem Bankgeheimnis im Ermittlungsverfahren überhaupt auf sich hat und wie die Staatsanwaltschaft an Informationen kommen kann. Um es gleich vorwegzunehmen, das Bankgeheimnis existiert gegenüber den Strafverfolgungsbehörden nicht. Es ist quasi die Zusicherung von Bankinstituten gegenüber ihren Kunden, darüber stillschweigend zu bewahren, was es an Vermögenswerten, Kontobewegungen und so weiter gibt. Aber diese zivilrechtliche Zusicherung würde sich auf das Ermittlungs- und Strafverfahren eben nur erstrecken, wenn dies gesetzlich ausdrücklich so vorgesehen wäre. Es geht also letztlich mal wieder um Zeugnisverweigerungsrechte. Zur systematischen Einordnung. Zeugen sind verpflichtet, spätestens vor Gericht wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Man könnte also eine Bankmitarbeiterin oder einen Bankmitarbeiter in eine Hauptverhandlung laden und bitten, zu den finanziellen Verhältnissen eines Angeklagten oder eines Zeugen Auskunft zu erteilen. Und dieses Zeugnis könnte er nur verweigern, wenn er ein Zeugnisverweigerungsrecht hätte. Er müsste also in § 53 StPO als Berufsgeheimnisträger aufgeführt sein. Ist er aber nicht und die dortige Aufzählung der Zeugnisverweigerungsberechtigten ist abschließend, sodass sich auch keine analoge Anwendung ergibt. Als kleiner Exkurs zur Erinnerung, Analogien kommen bei Vorliegen einer planwidrigen Regelungslücke und vergleichbaren Sachverhalten in Betracht. Bei den Zeugnisverweigerungsrechten ist man aber im Bereich der Ausnahmen. Grundsätzlich besteht die Aussageverpflichtung, nur ausnahmsweise bei Vorliegen eines Zeugnisverweigerungsrechts nicht. Und im Bereich der Ausnahmen wird es dann, selbst bei vergleichbaren Sachverhalten, schwierig, noch von einer planwidrigen Regelungslücke auszugehen, vor allem nach all den Jahren, in denen die Vorschriften schon existieren. Kurz, der Gesetzgeber hat die Mitarbeiter von Banken bewusst nicht in den Bereich der Zeugnisverweigerungsberechtigten aufgenommen. Diese können sich also nicht auf das Bankgeheimnis berufen. Und damit gibt es auch kein Verbot, Bankunterlagen zu beschlagnahmen. Denn ein Beschlagnahmeverbot könnte sich allenfalls aus § 97 StPO ergeben und die dort genannten Beschlagnahmeverbote sind ja wiederum an Zeugnisverweigerungsrechte gekoppelt. Also umgekehrt, kein Zeugnisverweigerungsrecht, kein Beschlagnahmeverbot. In der Praxis ist es natürlich witzlos, irgendwelche Bankmitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeugenschaftlich zu vernehmen. Was wir haben wollen, sind die Kontoauszüge oder, wenn diese etwas verdichtet sind, die sogenannten Kontostaffeln. In einem ersten Schritt wird man erstmal herausfinden müssen, bei welcher Bank die Konten überhaupt geführt werden. Und da gibt es die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin. Bei der laufen alle Fäden zusammen, sodass wir hier die Möglichkeit haben, uns erstmal eine Aufstellung zuschicken zu lassen, welche Konten bundesweit bei allen Kreditinstituten einer bestimmten Person zugeordnet werden. Und aus dieser Aufstellung geht dann nicht nur hervor, bei welchen Banken diese Person jeweils Konten hatte oder noch hat, also auch die nicht mehr aktiven Konten werden aufgelistet, sondern man sieht auch, für welche Konten eine Person zwar nicht Kontoinhaber, aber verfügungsberechtigt ist. Das betrifft zum Beispiel Firmenkonten, aber auch Kontenvollmachten durch private Dritte. Und schließlich sieht man auch, ob zu den Konten dieser Personen auch noch andere Personen verfügungsberechtigt sind. Das wird insbesondere dann interessant, wenn beispielsweise in einem Ermittlungsverfahren gegen Geldwäsche der Kontoinhaber sagt, er habe die inkriminierten Transaktionen nicht vorgenommen. Denn dann stellt sich die Frage, ob andere Personen überhaupt verfügungsberechtigt sind und also jemand anderes überhaupt die Möglichkeit gehabt hätte, eine solche Transaktion stattdessen vorzunehmen. Wenn man nun weiß, wo es überall für die Strafverfolgung interessante Konten geben könnte, kann man an die jeweiligen Banken herantreten. Und dann ist die Frage, ob diese öffentlich-rechtlich organisiert sind oder nicht. Öffentlich-rechtlich organisiert sind beispielsweise die Sparkassen. Und die gelten damit als Behörden und deshalb greift hier bereits § 161 Absatz 1 StPO zu dem in § 160 bezeichneten Zweck, also der Sachverhaltsaufklärung, ist die Staatsanwaltschaft befugt, von allen Behörden Auskunft zu verlangen. Es reicht also zum Beispiel bei den Sparkassen ein einfaches Anschreiben, das sogenannte Auskunftsersuchen, mit der Bitte um Übersendung der Kontounterlagen und dann bekommen wir die. Bei privatrechtlich organisierten Bankinstituten ist das tatsächlich aber auch nicht viel komplizierter. Allerdings reicht hier ein solches Auskunftsersuchen in der Regel nicht aus, denn die Bank möchte auch gegenüber ihren Kunden darlegen, dass sie natürlich das Bankgeheimnis gewahrt und nur unter Druck die entsprechenden Informationen an die Staatsanwaltschaft übermittelt hat. Und diesen Druck üben wir dadurch aus, dass wir uns einen Durchsuchungsbeschluss holen. Der richtet sich ganz normal nach den Paragraphen 103 und 105 StPO. Es handelt sich also um eine Durchsuchung beim Nichtbeschuldigten. Logisch, denn die Bank kann ja als juristische Person schon gar nicht Beschuldigter sein. Aber Tatsachen dafür, dass sich die Informationen über die finanziellen Verhältnisse einer Person bei der Bank befinden, das ist ja eine der weiteren Anordnungsvoraussetzungen von § 103 StPO, sind natürlich auch unzweifelhaft gegeben. Und jetzt ist es natürlich in dieser Konstellation schwierig und aufwendig und auch dem Image einer Bank in der Regel nicht förderlich, wenn die Staatsanwaltschaft bzw. die Polizei jedes Mal dann, wenn es nur darum geht, irgendwelche Kontoauszüge zu holen, eine komplette Bank im Rahmen einer Razzia auf den Kopf stellt. Deshalb werden solche Durchsuchungsbeschlüsse meist schon mit einer sogenannten Abwendungsbefugnis versehen. Das heißt, der Durchsuchungsbeschluss wird der Bank übermittelt oder ausgehändigt und die Bank hat nun selbst die Möglichkeit zu entscheiden, lassen wir es darauf ankommen und die Polizei und die Staatsanwaltschaft das zwangsweise durchsetzen und alles durchsuchen? Oder wenden wir eine solche Durchsuchung dadurch ab, dass wir die in dem Durchsuchungsbeschluss genannten Daten selbstständig herausgeben? Letzteres ist in der Regel der Fall. Und die Durchsuchungsbeschlüsse einfach an die Bank zu schicken, ist auch ermittlungstaktisch unproblematisch. Natürlich will man bei Durchsuchungen in der Regel das Überraschungsmoment ausnutzen, vor allem aber deshalb, damit die Beweismittel nicht vernichtet oder verfälscht werden. Dass eine Bank aber einfach mal schnell ein Konto mit sämtlichen Informationen löscht, um keine Auskunft gegenüber der Staatsanwaltschaft erteilen zu müssen, ist nun wirklich abwegig. Gegenüber einem sich über die Auskunftserteilung beschwerenden Kunden kann sich die Bank nun aber freizeichnen, auf den Durchsuchungsbeschluss verweisen und darauf, dass man eben in dieser Konstellation verpflichtet gewesen ist und keine Chance zur Auskunftsverweigerung gehabt hätte. Damit bleibt das Verhältnis zwischen Bank und Bankkunde bestenfalls ungetrübt. Nun also bekommt die Staatsanwaltschaft die entsprechenden Kontoauszüge bzw. Kontostaffeln und entschädigt natürlich die Bank für den zeitlichen Aufwand, den diese mit der Erstellung hatte. Das richtet sich nach dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz, JVEG, und für Freunde von Wortungetümen, das Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten. Relevant sind diese Bankunterlagen natürlich in zweierlei Hinsicht. Zum einen, wenn es darum geht, überhaupt die Straftat aufzuklären und festzustellen, ob jemand Geld aus zum Beispiel Betrugstaten bekommen hat und in welche Richtung dieses Geld weiter verschoben worden ist. Zum anderen ist es aber auch eine Frage der Sachverhaltsaufklärung zur Rechtsfolgenbestimmung. Nach § 160 Absatz 3 sollen sich die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ja auch auf die Umstände erstrecken, die für die Bestimmung der Rechtsfolgen der Tat von Bedeutung sind. Und natürlich stellen die Einkommens- und Vermögensverhältnisse einen maßgeblichen Aspekt, insbesondere für die Bestimmung der Tagessatzhöhe bei Geldstrafen dar. Was von den Banken übermittelt wird, sind je nach Anfrage nicht nur die Kontostaffeln selbst. Relevant kann auch sein, welche Bankkarten an wen ausgegeben worden sind und eben damit auch, wann welche Karte für irgendeine Transaktion, Abhebung oder Einzahlung oder Zahlung eingesetzt wurde. Und natürlich auch wo, an welchem Geldautomaten oder an welcher Kasse. Und auch, welche Ausweispapiere zum Beispiel bei Kontoeröffnung vorgelegt worden sind kann relevant werden, denn so kommt man beispielsweise auch an die Fotos von mutmaßlichen Tätern, die man dann auch mit den Videoaufnahmen abgleichen kann, die die Geldautomaten von den Abhebern machen und die dann bei der Bank gespeichert werden. Schließlich gibt es natürlich auch noch Finanztransaktionen, bei denen gerade kein klassisches Bankkonto existiert. Also etwa bei der Inanspruchnahme von Geldtransferdiensten ins Ausland wie Western Union oder MoneyGram. Deren Inanspruchnahme ändert allerdings auch hier nichts daran, dass die entsprechenden Transaktionen verzeichnet werden müssen, dass auch dort notiert wird, welche Ausweisunterlagen vorgelegt worden sind, und zwar sowohl vom Versender des Geldes als auch von den Abholern. Bestenfalls auch Kopien der Ausweise vorliegen und damit auch deutlich wird, wann jemand auf diesem Weg Geld transferiert hat. Und wer schließlich noch eine für die quasi Bankmitarbeiter schon potenziell strafbare Art der Geldversendung ins Ausland kennenlernen möchte, kann ja mal die Begriffe Havaladar-Banking bzw. Havaladar googeln. Und das wäre es erstmal gewesen an dieser Stelle für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Empfehlungen, Kommentare, Anregungen, Verbesserungsvorschläge und sonstiges Feedback gerne auch über unsere Homepage strafstation.berlin. Und in 2 Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin, alles Gute.
Die Prozessbeteiligten, bitte.